Die Mediathek der Zeppelin-Universität präsentiert Dr. Alice Lagay beim 13. Sommerfest der Universität am 10. September 2016 mit einem Vortrag unter dem Titel Zum Traum des Schlafes.
Herzlich willkommen, vielen Dank, dass Sie da sind und danke, dass ich auch hier sein darf. Ich vertrete hier den Lehrstuhl für Medientheorie und Kulturgeschichte seit Februar, wobei ich so eigentlich so vom professionellen Hintergrund eher so Philosophin bin. Was für eine Art von Philosophie, darüber könnte man sprechen. Ich hoffe, dass vielleicht mit ein bisschen Glück, vielleicht ein bisschen Magie, das ansatzweise hier auch angedeutet wird, was das für eine Philosophie sein kann. Wir haben hier, oder ich stehe vor folgender Herausforderung, die mir von den Organisatoren dieses Teils der Veranstaltung quasi vorgegeben worden ist. Nämlich erstens soll der Vortrag schon einen Einblick in die Thematik meiner Forschung geben. Zweitens, er soll natürlich einen Bezug zu Shakespeares Midsummer Night's Dream haben. Und drittens, er soll natürlich geeignet sein für den Tag der offenen Türe. Und damit habe ich ein bisschen gerechnet und vielleicht auch ein bisschen gehofft, weil ich ja gern provoziere, ein paar Eltern oder Familien zu haben. Aber gut. Viertens vielleicht auch, er soll jetzt kein Hardcore-wissenschaftlichen Vortrag sein für diese Veranstaltung und bei dieser Hitze. Es soll also keine schwere Kost sein. Aber unterschätzen Sie nicht das Leichte, ist mein Plädoyer oder mein Motto. Es ist ja allgemein bekannt, dass Witze nicht selten einen todernsten Kern haben. Und ich frage, kann die Dunkelheit nicht auch manchmal einiges erleuchten? Wir sollten also vorsichtig sein mit zu einfach klingenden Schlüsse, Conclusions. Ich sage es auch oft meinen Studierenden, dass sie immer etwas Salz bei sich mittragen sollten. Also, es sind sozusagen drei Schritte. Ich mache zuerst eine ganz grobe, schnelle Einführung in die grobe Thematik meiner Forschung. Ich arbeite seit einiger Zeit an einem Projekt, immer wieder mit Unterbrechungen, an einem Projekt mit dem Arbeitstitel Sein lassen über Figuren und Dimensionen negativer Performance. Die Idee der negativen Performance oder Performance verstehe ich erstmal hier im Sinne einer Kehrseite des Paradigmas der Performativität. Was heißt Performativität hier? Performativität kommt innerhalb der Philosophie von der Sprechakttheorie von John Austin. Das heißt, es ist die Art und Weise, wie Sprache, und man kann zugespitzt auch auf menschliche Handlung, bisschen so verallgemeinern, menschliche Handlung, menschliche Sprache die Welt konstituiert, die Welt schafft. Das ist die Definition von Performativität, wobei auch explizit ein Moment der Theatralität auch in dem Performativen natürlich drin ist. Und damit habe ich ja schon eine Verbindung zu dem Shakespeare. Diese Idee des Performativen hat die Kulturwissenschaften ziemlich geprägt in den letzten Jahrzehnten. Es ist in gewisser Weise Paradigma der Geisteswissenschaften geworden. Und sie bedeutet natürlich, es geht davon aus, dass der Mensch die Welt schafft, also dass der Mensch im Zentrum ist. Und Mensch, nicht nur der einzelne Mensch natürlich, sondern menschliche Strukturen. Aber der Mensch hat im Grunde die Menschheit und die Sprache und die Codes, menschlichen Systemen haben quasi die Rolle übernommen, die früher das Göttliche hatte. Und eine Konsequenz aber dieser Beschäftigung mit der Performativität ist eine Betonung auf Aktivität. Auf Aktivität, auf Leistung, auf Innovation, auf Produktivität. Und mein Projekt ist ursprünglich konzipiert worden als eine Art Rebalancing. Was ist die Kehrseite davon? weil nämlich die negativen Seiten, die Kehrseiten von Handlungen, das Nicht-Tun, das Sein-Lassen, das Sich-Zurückhalten, auch das Schweigen und die nicht sichtbar produktiven oder nicht effektiven Aspekte von Handlung, auch das Scheitern, tendenziell ausgeblendet sind aus der Theorie des Performativen. Ich habe also begonnen, eine Art Landkarte der verschiedenen Stationen der negativen Performance. Die ist nicht auszuschöpfen, denn es geht um eine Kehrseite, die sich in unterschiedlichen Phänomenen und immer wieder ausfalten kann. Die Kernfrage ist, gibt es den Raum innerhalb der Kultur- und Geisteswissenschaften für ein Bild des Menschen, das nicht primär auf dessen Produktivität orientiert ist? Da habe ich also begonnen, das Schweigen, die Stille, die Langeweile, die Passivität, verschiedene Figuren von Lassen, Loslassen, Verlassen, sich einlassen und so weiter, sowie auch Formen des Nichttuns, Zögern, Warten, faul sein, schlafen, quasi in ihrer Potenz und in ihrer Wesentlichkeit für Aktion zu untersuchen. Die Müdigkeit, also als Erfahrung und als Phänomen, gehört eindeutig zu diesem breiten Spektrum von Phänomenen der negativen Performance. Die Erfahrung der Müdigkeit, der Erschöpfung zeigt, dass wir keine Götter sind, die Helligkeit des Lichtes nicht pausenlos ertragen. Wir brauchen den Schlaf, wir brauchen den Traum, um Kräfte zu sammeln, um uns zu regenerieren. Wir brauchen den Rückzug, die Auszeit und die Dunkelheit. Wir brauchen die Negativität. Das war also jetzt ganz grob, als grobe Richtung die Einführung in dem, was mich so bis jetzt so oder zurzeit beschäftigt. Nun hat natürlich, und jetzt mache ich meine Aufgabe, das Schlafen eine zentrale Funktion in Shakespeares Midsummer Night's Dream. Ohne Schlaf gäbe es nämlich keinen Traum. Und wenn sie sich nicht im Wald schlafen legen würden, die Liebhaber, dann könnten die zentralen Figuren des Stückes, also eben die Liebhaber Lysander, Demetrius, Titania und Bottom, wobei ich glaube, er Zettel heißt auf Deutsch, das ist interessant, warum heißt er Zettel? Aber gut, nicht von den Elfen, sie könnten nicht von den Elfen oder genauer gesagt von Puck oder Puck, der Elf, könnte nicht mit dem Zaubertrank bezaubert werden. Und das ist natürlich ein zentraler Mechanismus der Komödie, dass diese Szene passieren muss. Und wenn die sich nicht schlafen legen würden, dann könnte die ganze Geschichte sich nicht entfalten. Ich erinnere ganz kurz, für die, die das Stück vielleicht nicht präsent haben, eine Schlüsselhandlung besteht darin, dass Puck, der Elf, Lysander, der eigentlich in Hermia verliebt ist und Hermia, die ihn auch liebt, heiraten will. Und deshalb sind sie beide auf der Flucht durch den Wald, weil ja ihr Vater sein Erlaubnis nicht gibt, so die übliche Geschichte. Ja. Also während Lysander schläft im Wald, kommt Puck, der Elf, und träufelt magischen Zaubertrunk, also Saft aus einer bestimmten Blume, auf seinen geschlossenen Augen. Und dieser Zauber hat die Wirkung, dass Lysander sich mit dem ersten Wesen, den er beim Aufwachen begegnet, sich verliebt. Und das ist, also diese Person ist Helena. Lysander, der eigentlich Hermia liebt, verliebt sich also nun durch die Magie in Helena. Das sorgt für Verwirrung, to put it mildly. Ja. Die ganze Welt wird, oder die Ordnung wird auf den Kopf gestellt. But of course, the course of true love never did run smooth. Helena, die eigentlich Demetrius liebt und ihn verfolgt hat, und Hermia, die ja mit Lysander auf die Flucht gegangen ist und dachte, dass er ihr Verlobter ist, diese beiden Figuren verstehen die Welt nicht mehr. Ja? Allerdings war Pucks eigentlicher Vorhaben, sein Ziel, seine Mission, ursprünglich eine andere. Ja, der Oberon, der König der Elfe, forderte ihn auf, dafür zu sorgen, dass Demetrius, nicht Lysander, sich in Helena verliebt. Puck ist vielleicht zu schnell, oder er schaut nicht genau hin, oder es macht ihm Spaß, da ein bisschen so ungezogen zu sein und macht es absichtlich. Ich glaube, das ist wahrscheinlich so. Jedenfalls könnte man sagen, dass sein Fehler, sein Scheitern vielleicht sogar, wenn Sie wollen, und Sie hören natürlich jetzt diese kluge Anspielung auf dem Leitmotiv meiner Forschung, sorgt für performativen Chaos. Doch dieses Chaos hat gleichzeitig eine zentrale Funktion in der Handlung des Stückes. The Fairy World. Die geheimnisvollen, neckischen Elfen, die Wesen des Waldes, des Schattens, der Nacht und insbesondere Puck, der Nachtwanderer, sorgen für Unruhe im Spiel. Er bringt Chaos in die Welt der Menschen. The elves and fairies of the night tinker with the humans' dream world in their sleep. They bring about confusion in the orderly illusion of their day. Doch ohne dieses Chaos, das die Liebhaber durcheinander bringt, würde auch ein Schlüsselmoment, also ein zentrales Problem, das es noch zu lösen gibt innerhalb des Stückes, eben auch fehlen. Ne? Weil es geht darum, aus diesem Chaos am Ende doch wieder Harmonie und Frieden herstellen zu lassen. How should we find the concord of this discord? Die nächtliche Magie hat das oder macht das Problem, verursacht zumindest eine Ebene des Problems. Eigentlich ist es vielschichtiger. Also die Magie hat das Problem geschaffen, sie dient aber auch später die Lösung zu finden. Denn Puck wird die Sache am Ende wieder gut machen. Nochmals von Oberon hingeschickt, und zwar schnell, muss er nochmal seine Magie verwenden, um die Liebhaber in die richtige Konstellation wiederzubringen. All's well that ends well. Aber all das funktioniert natürlich nur dank der Tatsachen, erstens, dass die Liebhaber, getrieben durch ihre Leidenschaft, sich erstmal überhaupt in den Wald begeben, also auch in die dunkle, geheimnisvolle Nacht, wo nicht alles rational von sich her geht, wo Sachen einem auf unverständlicher Weise passieren können, Sachen, die nicht ganz vorhersehbar oder kontrollierbar sind, wo keine wissenschaftliche Klärung ganz genügen kann. Man is but an ass if he go about to expound this dream, sagt Bottom. Also es gibt irgendwas, was man einfach nicht erklären kann. Und zweitens, auch notwendig für die glückliche Handlung, ist natürlich, ich habe es schon eigentlich gesagt, dass die zentralen Figuren, die Liebhaber, sich zu dem entsprechenden Zeitpunkt tatsächlich zum Schlafen legen. Das heißt, ihre rationale Fähigkeiten, ihre vernunftgetriebene Kapazitäten für eine gewisse Zeit aussetzen, sich der Traumwelt überlassen und so das Tricksen der Elfen geschehen lassen. Das heißt, sie sich ihrem menschlichen Bedürfnis nach Schlaf, also nach Loslassen, wirklich fügen. Was hat das nun mit dem Tag der offenen Türe der ZU zu tun? Wie kann ich eine Brücke schlagen zwischen dem, was ich über meine Forschung gesagt habe und die Verbindungen, die ich zu Midsummer Night's Dream schon angedeutet habe? Eine erste Beobachtung liegt auf der Hand. Denn wenn wir hier nicht ganz im Wald sind, sind wir doch umgeben von Bäumen. Der Wald ist ein Katzensprung von hier. Und wir sind jedenfalls ziemlich eindeutig fern von der Stadt. In Bezug auf die symbolische Einordnung der Orte ist Shakespeares Stück ziemlich klar strukturiert. Es gibt die Stadt Athen, dort herrscht der Wille der König, Theseus, und dort ist auch die regierende Ebene des Gesetzes, is the law. Dort herrschen die patriarchalen Prinzipien, also der Wille der Eltern, die Tradition, die Pragmatik und in gewisser Weise die Vernunft, das ist sozusagen Reality. Weil aber dieses System das Leben unmöglich macht für die jugendlichen Liebhaber, fliehen sie, Lysander und Hermia, aus der Stadt raus, durch den Wald, Richtung Provinz, wo die Gesetze Athens nicht mehr gelten. Der Wald steht für Magie und Chaos, für kreative Energie, für Irrationalität und Ereignishaftigkeit. Er steht für die Welt der Träume. Hier ist man andere Kräfte als die des rationalen Kalküls ausgesetzt. Kräfte, die nicht immer Sinn machen müssen. Die Waldelfen sind nämlich frech, frei und provokativ. Doch die magischen Geschehnisse, und das ist eigentlich interessant im Wald, im Stück, greifen über die Grenzen des Waldes hinaus. Was im Wald passiert, hat später einen Einfluss auf die Lage in Athen. Sogar die Eltern, also der König, ist davon betroffen. Seine Position verändert sich. Als Konsequenz der Ereignisse im Wald, könnte man sagen, wird er in gewisser Weise als Autorität besänftigt. Jetzt bitte ich um Entschuldigung, dass ich natürlich die Analogie zweckgemäß etwas forciere, aber vielleicht ist da wirklich was dran. Denn die Zeit an der Universität, hier umgeben von Wald, soll nicht nur eine glatte Fortführung der bekannten Prinzipien von zu Hause oder von der Stadt oder von der Familie oder sogar vom Arbeitsmarkt sein. Die Zeit des Studiums soll auch eine kreative, mindestens würde ich hoffen, Unterbrechung sein, ein Ort des Wachstums, des Erkenntnisgewinns und des Werdens. Und wenn wir oder Sie Glück haben, dann bildet dieser Weg des Erkenntnisgewinns kein einfaches Kontinuum, sondern ist wesentlich geprägt von Phasen der Entzückung, aber auch oder gerade auch der Verwirrung und des Verlorenseins, Krisen des Nichtverstehens, Irrtümer auch und Provokationen. Und um all das zu ermöglichen, damit all das passieren kann, gilt es, die Gesetze der Stadt sowie ab und zu die Gesetze der Vernunft und der Wissenschaft und erst recht die der Familie, für eine gewisse Zeit zumindest, die Zeit des Spiels, beiseite zu lassen. Ich wünsche, und damit habe ich mein Stück Wald mitgebracht, vielleicht gehen wir aber nachher doch in den richtigen Wald, weil jemand hat mir gesagt, das ist kein Wald, das ist ein Unkraut. Aber ich glaube nicht an den Konzept von Unkraut. Diese Person muss ich noch mal finden. Ich wünsche den Studierenden hier, dass sie wirklich den Wald erfahren. Das heißt, dass sie sich in manchen Situationen außerhalb ihrer Comfort Zone auf die Dunkelheit einlassen, um die Wirkmacht anderer Kräfte, anderer Perspektiven als die bis jetzt bekannten kennenzulernen. Denn nur wer sich aus dem Bekannten heraustraut, sich dem Zustand des Unwissens zutraut, die Augen ab und zu, und das hört sich vielleicht überraschend an, als Philosoph, als Wissenschaftler jetzt endlich zu sagen, ab und zu muss man die Augen aber zumachen. Love looks not with the eyes, but with the mind, and therefore is winged Cupid painted blind. Nur wer sich also nicht nur von der visuellen, oberflächlichen, äußeren Dimension treiben lässt, sondern sich vom Innen, also ich sag vom Schwerkraft des Bauchs in gewisser Weise, ja, oder in der Orientierungslosigkeit des Waldes seinen Weg sucht, nur so jemand, der seinen Weg also noch nicht sicher ist, kann entzückt werden. Nur wer das Nichtverstehen aushält, kann neue Sprachen lernen. Und das ist mein Plädoyer. Deshalb ermutige ich immer, und das wirst du kennenlernen, wenn du in meinem Kulturseminar bist, immer die Leute, das Nichtverstehen irgendwie zu genießen. Vielen Dank. Das war's.